Hallo meine lieben Podcast-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, dem Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und bei mir heute zu Gast ist einer der, wenn nicht der bekannteste deutsche Immobilienmanager überhaupt. Er begann seine Karriere einst im Bertelsmann-Konzern, heuerte dann aber 2013 als CEO bei der damaligen deutschen Annington an. Ein Börsengang und viele M&A-Deals später kennt man die Firma heute, glaube ich, besser unter Vonovia, dem größten deutschen Immobilienkonzern. Der, kleiner Fun-Fact, am Ende des Tages das Produkt einer von Private Equity angestoßenen Buy-and-Build-Story ist. Die Rede ist natürlich von Rolf Buch, der als CEO bei Vonovia 2013 einstieg, als die Firma an die Börse ging und der damalige Private Equity-Gesellschafter Terra Firma dann ausstieg. Nach über 10 Jahren hat Buch die Vonovia aber Ende letzten Jahres dann verlassen und jetzt berät er als Executive Advisor den US-Finanzinvestor KKR. Vorher fädelte er aber für Vonovia auch noch einen sehr, sehr spannenden Deal mit einem Finanzinvestor ein, ein milliardenschweres Joint Venture. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass er heute mir hier zugeschaltet ist im Podcast. Wir wollen nämlich darüber sprechen, warum er denn nach so langer Zeit als Corporate jetzt nochmal die Seiten wechselt, um mit Private Equity zu arbeiten. Gibt es bestimmt eine spannende Geschichte dahinter. Und wir wollen natürlich zusammen erörtern, wie wir denn privates Kapital für unsere großen strukturellen Themen in Deutschland, im Immobilienmarkt und auch im Infrastrukturbereich, wie wir das mobilisieren und wirklich hebeln können. So, viel zu tun, viel zu besprechen, darum steigen wir direkt ein und ich sage herzlich willkommen bei Beyond Billions, Rolf Buch.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo Philipp.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Fand ich sehr, sehr spannend, als ich die News gelesen habe. Vonovia ohne dich irgendwie schwer vorstellbar, aber ist Realität. Was reizt dich denn jetzt nochmal, ich will nicht sagen im Herbst deiner Karriere, aber ich glaube, es ist schon eher Herbst als Frühling der Karriere, nochmal die Seiten zu wechseln nach so einer langen Corporate-Karriere und jetzt nochmal mit Private Equity anzubandeln und KKR zu beraten?
Also jetzt erstmal, ich bin ja jetzt am Jahresende weg und Vonovia läuft trotzdem weiterhin gut und vielleicht sogar noch besser und Luca macht das hervorragend. Insofern ist der Wechsel ja gut gelungen und das ist ja auch schön. Das hatte ich mal. Bei mir ist es ganz einfach. Ich bin jetzt über 60 und ich bin ja bei Bertelsmann 22 Jahre dort gewesen und da bin ich ja trainiert worden, dass man mit 60 aufhört. Das war die Regel bei Bertelsmann damals. Und die Regel habe ich dann auch meiner Frau übrigens versprochen und deswegen war das Thema. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass man mit 60 noch jung genug ist, natürlich schon im Herbst, da stimme ich zu, ist nicht mehr der Frühling, aber noch jung genug ist, nochmal was anderes zu machen, auch noch eine genug lange Restlaufzeit hat. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich noch was ganz anderes. Ich habe Familienunternehmen erlebt, ich habe Private Equity ja erlebt als Manager für Private Equity, wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast. Und ich habe ja fast 13 Jahre Börsen und jetzt will ich halt eben nochmal ein bisschen sehen, wie das auf der anderen Seite ist, also sozusagen bei Private Equity. Aber man muss ja deshalb sagen, das ist auch kein Vollzeitjob mehr, sondern das ist ja sozusagen ein Beratungsjob, den man auch mit viel Arbeit auch verbinden kann.
Ja, aber das habe ich mich die ganze Zeit schon mal gefragt. Private Equity schmückt sich ja auch immer gern mit den Executive Advisern, Branchenexperten, die Türen öffnen und so. Aber sag doch mal, wie intensiv und arbeitsaufwendig und eng ist denn so ein Advisor-Job mit Private Equity? Jetzt vielleicht auch verglichen mit deiner CEO-Tätigkeit.
Ja, der Job ist viel anders. Ne? Weil als CEO hast du halt eben extrem viel administrative Themen. Also 50% meiner Zeit, habe ich mal in meinen Kalender angeguckt, macht man eigentlich Sachen, wo man sagt, boah, da ist jetzt gar keine richtige Wertschöpfung da, sondern man verwaltet irgendwas Und das ist jetzt natürlich anders, ne, weil diese ganze Administration, die ganzen Routinetermine sind nicht mehr da, sondern sind dann jetzt interessante Projekte. Und insofern, und man ist deutlich mehr selbstbestimmt, das muss man ganz deutlich sagen. Während früher ich um 8 Uhr morgens am Montagmorgen wusste, was ich zu tun hatte bis Freitag nachts und ich de facto auch keinerlei Freiheit hatte, irgendwie zu entscheiden, mal jetzt 2 Stunden irgendwas anderes zu machen, ist das jetzt schon wie ein selbstbestimmtes Leben insofern auch. Für einen 60-Jährigen angemessen.
Es sei dir vergönnt. Ich habe es in der Intro schon gesagt, du hast ja schon auch Berührungspunkte trotzdem gehabt mit Private Equity. Terra Firma war da am Anfang investiert, ist dann über den Börsengang bei der deutschen Annington ja ausgestiegen. Also hast du ja quasi den Exit begleitet von denen. Wie waren denn da so deine Erfahrungen aus der Corporate-Zeit, also aus der anderen Perspektive, die du da mit Private Equity gemacht hast?
Also ich kam ja 22 Jahre Bertelsmann Familienunternehmen, ganz anders geprägt, langfristig.
Starker Kontrast.
Und dann bei Terra Firma, das war schon ein großer Wechsel. Mir war auch bewusst, dass Private Equity, also insbesondere Terra Firma, auch sehr leint war, sehr fokussiert war auf relativ kurzfristige, auch Exit. Ne? Ich bin ja eingestellt worden, um den Börsengang zu machen, um damit den Exit von Terra Firma vorzubereiten. Insofern sehr mittelfristig orientiert und nicht so langfristig wie ein Familienunternehmen. Und das war halt eben eine andere Zeit und auch der Umgang ist anders. Ich glaube auch Private Equity ist nicht Private Equity, es gibt solche und solche. Ich habe jetzt erlebt, zum Beispiel bei KKR jetzt, dass die Wertschätzung der Manager, was ich richtig finde, sehr, sehr hoch ist. Da sind, glaube ich, auch Private Equity Unternehmen unterschiedlich. Aber wie gesagt, es war eine spannende Zeit und auch der Börsengang selber war ja eine spannende Thematik. Wir sind ja erstmal gescheitert, weil die Preisanforderungen von Terra Firma zu hoch waren. Dann sind wir zwei Wochen später mit dem gleichen Prospekt, das passiert ja ganz selten, weil der hatte noch zwei Wochen Restlaufzeit sozusagen, der Prospekt, sind wir dann nochmal rausgegangen mit dem, also nochmal eine Roadshow gemacht, nochmal ein Bookbuilding gemacht, um dann halt eben dann die Aktie zu platzieren. Das war schon spannend. Da gab es auch Ups und Downs. Ich bin damals sozusagen der Loser des Tages in der Bildzeitung gewesen, als der erste IPO gescheitert war. Und zwei Wochen später hat mich die Bildzeitung leider nicht zum Winner des Tages gemacht. Insofern habe ich noch einen gut. Aber einen Spaß beiseite. Und dann war es, glaube ich, auch spannend, auch für die Hörer, glaube ich, spannend. Der Exit von Terra Firma war ungewöhnlich. Es war irgendwie ein kleiner zweistelliger Prozentsatz erst an der Börse. Und Terra Firma hatte die Anteile an der Deutschen Annington in einem deutschen Annington-Fonds, der aber nur dediziert für diese Anteile war.
Und sie sind hier. Ich glaube, heute wird man sowas Continuation-Fonds.
Genau. Das wusste man, der Begriff war mir damals nicht bewusst und mir war auch nicht bewusst, wie der Exit lief. Irgendwann riefen sie uns dann am Abend nach Börsenschluss an und sagten, übrigens, heute Nacht bringen wir unsere verbleibenden fast 85% Anteile, so viel waren es, glaube ich, sozusagen geben wir direkt an die Fondholder ab. Und wir waren dann am nächsten Tag sozusagen 100% Free Float, was dann auch übrigens die Basis war für die weitere Entwicklung der Strategie. Denn wenn man nur 15% Free Float hat, hätte man die Übernahmen der GAGWA und der anderen Firmen nicht machen können. Insofern war das ein sehr schneller Exit. Und insofern habe ich dann auch Private Equity nur kurz erlebt, allerdings sehr intensiv.
Ja, auf jeden Fall. Dann war ja eine lange Börsenzeit, Zukäufe ohne Private Equity im Rücken. Buy-and-Build-Story alleine umgesetzt quasi. Aber auf den letzten Metern hast du dann ja trotzdem doch nochmal einen Finanzinvestor mit reingeholt. Über ein Joint Venture mit Apollo, ich glaube 3 Milliarden schwer war das mehrstufig am Ende. Kannst du da nochmal ein bisschen Einblick geben, wie es denn dann dazu kam, dass du dann doch wieder einen Finanzinvestor mit an Bord geholt hast?
Also in der Zeit, der Börsengang war ja 2013 und wir hatten in der Zeit von 2013 bis 2021 im Nachhinein, muss man sagen, halt eben goldene Zeiten. Ich hatte ja schon gedacht, das wäre immer so bei Immobilien, weil ich habe ja nur die goldenen Zeiten erlebt, wo halt eben im Endeffekt die Kapitalkosten für börsennotierte Unternehmen, also die Eigenkapitalkosten für börsennotierte Unternehmen viel günstiger waren als Eigenkapital für nicht notiertes Thema. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit gewesen. Und nur in dieser Phase war es überhaupt möglich, die Vonovia zu bauen, weil wir hatten halt eben die besseren Kapitalkosten über diese 8, 9 Jahre. Und haben dann halt eben die Plattform gebaut, die heute die besseren Operationkosten hat. Aber bis 2021 war jede Übernahme relativ einfach. Wir wussten, dass die Kapitalkosten vergleichbar bei den börsennotierten oder so vergleichbar sind und dass wir einfach bessere Operationkosten hatten. Das waren dann die berühmten Synergien bei der Deutschen Wohnen, ja zum Beispiel 150 Millionen Euro, die dann auch sehr mit so hoher Sicherheit eingefahren wurde. Und insofern war das Modell der Vonovia sehr einfach. Bessere Operationkosten führt zu Synergien und damit kannst du dir die Übernahme leisten. Und mit jeder Übernahme wurden die Skaleneffekte noch größer. Man hatte wieder bessere Operationkosten und konnte damit die nächste Übernahme machen. So, das war die Situation. Dafür brauchte man kein Private Equity, weil die Börse war bereit, das mit vielen neuen Aktien und Debt entsprechend zu unterstützen. Als dann im Zuge der Ukraine-Krise die Zinsen hochgingen, änderte sich die Situation dramatisch. Die Kapitalkosten für Eigenkapital in dem börsengelisteten Thema wurden prohibitiv hoch. man sich einfach die Börsenkurse anschaute. Und das bedeutete, dass das Beschaffen von Eigenkapital über die Ausgabe von Aktien sich verbietet, weil die bestehenden Aktionäre viel zu sehr dilutet worden wären. Und wir hatten aber gleichzeitig im Rahmen dieser hohen Zinssenkungen, wir haben ja 10 Zinserhöhungen innerhalb von einem Jahr gesehen. Und das hatten wir bei allen Simulationen, die wir Jahre vorher mal gemacht haben. Es war ja nicht, ist ja nicht überraschend, dass die Zinsen irgendwann gestiegen sind. Nur bei jeder Simulation ist nie davon ausgegangen, 10 Zinssteigerungen in einem Jahr. Und das hat dazu geführt, dass halt eben die Werte in der Bilanz von Immobilien entsprechend stark geschrumpft sind. Und damit wir, das war für uns sehr wichtig, das Rating zu halten, brauchten wir Eigenkapital. Also wir haben gesagt, wir wollen das BBB+-Rating haben, weil ein Unternehmen mit einer Bilanz mit fast 40 Milliarden Schulden, das braucht halt im Zugang, unbegrenzten Zugang zum Kapitalmarkt, und zwar in jeder Minute. Und deswegen braucht man ein Investment-Grade-Rating, und das ist das BBB+, halt eben sozusagen noch ein Sicherheitsabstand zum BBB. BBB ging auch, am Anfang hatten wir BBB, als Vonovia entstanden ist. Aber irgendwo in dem Korridor zu bleiben, und da war uns bewusst, dass wir neues Eigenkapital brauchen. Eigenkapital beschaffen über die Börse, wie gesagt, ging nicht. Dann blieb halt eben nur das Eigenkapital zu schaffen über Verkäufe, also klassische Verkäufe. Das war in der Situation schwierig, weil mal 3 Milliarden oder 6 Milliarden Portfolio zu verkaufen, war halt eben einfach mühsam, weil die Märkte zusammengebrochen waren. Und wir hatten dann eigentlich die Idee, ursprünglich ein ganz normales Joint Venture zu machen, also Minderheitsanteile, insbesondere in unserer schwedischen Aktivität, zu verkaufen. Aber auch das war schwierig, weil halt eben der Appetit auf Real Estate in dem Moment niedrig war.
Ja, und halt auch ganz große Unterschiede und Differenzen bei den Preisvorstellungen und Bewertungen, ne?
Genau, und das war halt eben, das ist immer der Ausdruck Appetit. Wenn man was verschenkt, gibt's immer noch einen, der es annimmt. Aber um halt eben einen fairen Wert zu machen, war das halt eben schwierig. Und deswegen kam halt eben diese Idee sozusagen mit Private Equity zusammen. Und de facto ist es ja gar nicht richtig klassisches Private Equity Geld gewesen, sondern langfristiges Versicherungsgeld aus USA, wo wir halt eben entsprechend diese Permanent Capital Strukturen gebaut haben, in Summe mit 3x1 Milliarde. Die wurden halt so strukturiert, damit haben wir im Endeffekt Eigenkapital bekommen, deutlich günstiger als das Eigenkapital, was wir halt eben über den alternativen Weg hätten ziehen können. Und wir haben auch keine negativen Skaleneffekte gehabt, weil wir nichts verkauft haben. Insofern, die Skaleneffekte der Plattform blieben erhalten. Das war eine ziemlich gute Lösung und die Kosten waren dann eben deutlich günstiger. Und die große Chance ist, dass, wenn der Börsenkurs irgendwann wieder zurückkommt, man dann auch diese Transaktion zurückabwickeln kann.
Mhm. Aber der Deal hat in der Situation auch nur so funktioniert, weil hinter Apollo ja sehr viel Versicherungsgeld steht und das Versicherungsgeld jetzt einen niedrigeren Renditeanspruch hat als so der klassische Private Equity LP, also was weiß ich, Pensionskassen und was halt sonst so typischerweise die hohen Private Equity Renditen sucht. Ne? Also ohne diesen Versicherungsengel wäre es wahrscheinlich in der Form nicht gegangen, höre ich daraus.
Also KKR hat das Thema ja jetzt auch. Das ist ein langfristiges Annuity-Geld, wo im Endeffekt, habe ich nur ein bisschen mehr erklären lassen, Amerikaner jeden Monat im Endeffekt in dieses Programm einzahlen, eine feste Finanzierung versprochen kriegen für 30 Jahre. Also wahrscheinlich würde man unwissenschaftlich sagen, das ist ja ähnlich wie unsere Lebensversicherung. Aber damit ist es Kapital, was eine sehr stabile langfristige Verzinsung braucht, was aber halt eben langfristig zur Verfügung steht, also 30 Jahre plus. Und die Zuflüsse sind halt eben extrem gut berechenbar, weil die Amerikaner halt eben immer jeden Monat einzahlen. Und es wohl auch so ist, dass es völlig unattraktiv ist, diese Einzahlung zu stoppen. Und deswegen existiert ein Zweitmarkt. Also selbst wenn man selber das nicht möchte, ist über den Zweitmarkt sichergestellt, dass die Zahlungsströme kommen. Deswegen aus Sicht, so habe ich es mir damals erklären lassen, dieser Annuity-Anbieter halt eben extrem stabile Zuflüsse mit extrem stabiler, langfristiger Berechenbarkeit und natürlich in der Struktur her eher ähnlich eines Debt-Produktes, aber über die Langfristigkeit halt eben in Equity-Produkte transferierbar. Und das ist ja das, was passiert ist. Das ist ja eine Beteiligung erworben worden, also eine unternehmerische Beteiligung an einem Portfolio oder an 3 Portfolien de facto dann, an Immobilienportfolien, die einen stabilen Cashflow haben, und aus diesem Cashflow wird dann im Endeffekt die notwendige Rendite generiert. Das ist die Struktur, und ich glaube, das kann man auch so zusammenfassen, dieses Versicherungsgeld, was günstiger ist, was halt eben in der Positionierung zwischen dem Kosten of Debt liegt und dem von klassischem Eigenkapital, braucht halt eben extrem stabile, berechenbare Zahlungsströme. Beides halt von der Natur her, wenn man die Natur versteht, dann ist das einfach die wesentliche Bedingung. Und halt eben nicht nur berechenbare Zahlungsströme, sondern stabile und auch langfristig stabile Zahlungsströme. Und die Fähigkeit zu haben, halt eben irgendwann eventuell auch dann das Equity wieder zurückzukaufen. Und ich glaube, das sind eine besondere Konstellation. Ich kann nur sagen, ich selber habe als CEO, das ist eigentlich ungewöhnlich bei dieser Transaktion, sehr viel mitgearbeitet. Ich bin ja eigentlich Ingenieur, insofern ist das gar nicht so mein Hauptthema, aber es hat viel mit Engineering zu tun, mit guter Strukturierung und die Themen auf Buchhaltung, Rating, Steuern, gesamte Rechtsstrukturen sind sehr komplex, aber halt eben super attraktiv, weil es mir als CEO die Möglichkeit gegeben hat, damals halt eben nicht zu verkaufen, die Firma nicht zu beschädigen, sondern zu sehr attraktiven Konditionen Equity zu bekommen, bis andersweit nie verfügbar war. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieses Produktes. Ein CEO, der aus bestimmten Gründen, weil er jetzt kein Equity raisen kann, da komme ich jetzt mal zurück, bei Bertelsmann zum Beispiel ist das immer schwierig, wenn du eine Familie hast, kannst du keine neuen Aktien ausgeben, weil die Familie nicht bereit ist, diluted zu werden, aus verständlichen Gründen. Oder halt eben, wenn dein Aktienkurs so schlecht ist, dass du das keinen Sinn macht. In diesen beiden Konstellationen ergibt dieses Versicherungsgeld dir die Möglichkeit, trotzdem unternehmerisch tätig zu sein. Also in meinem Fall war es ja eher defensiv, das Rating zu halten. Aber viel interessanter ist ja, das Geld zu nutzen, um dann offensiv noch M&A zu betreiben zum Beispiel oder andere Themen zu machen. Und insofern ist das Produkt ein klasse Produkt. Und das, wo machen wir jetzt auch die sozusagen das Ende zu der Anfangsfrage, warum? Ich glaube einfach, ich habe jetzt unheimlich viel dabei gelernt und ich glaube, dass Deutschland dieses Produkt dringend braucht, dass es extrem viel Anwendung gibt und ich würde jetzt gerne mein Wissen einfach sozusagen auch aus dem Prozess heraus, was passiert mit einem CEO, wenn er in so einem Prozess ist, was muss er machen, das würde ich jetzt gerne an sozusagen die ehemaligen Kollegen auch weitergeben, um zu helfen. Wobei man muss ganz deutlich sagen, das hat nicht nur für die großen deutschen Unternehmen einen Punkt, sondern insbesondere, und das ist eigentlich das, was mich am meisten motiviert, für den deutschen Staat, der ja auch extreme Investitionsanforderungen hat und eine Schuldenbremse.
Ja, das ist ja, ich habe es auch angekündigt, schon eigentlich so das zweite große Thema, über das ich mit dir hier sprechen will. Wir haben ja sowohl im Immobilienbereich als auch im Bereich Infrastruktur sehr viel Investitionsbedarf und hatten in der Vergangenheit einfach viel zu wenig investiert in Deutschland an jeder Ecke. Jetzt gibt es ja das politische Momentum seit, ja, kann man glaube ich schon sagen, einem Jahr, zwei Jahren. Sehr, sehr viele Absichtserklärungen, sehr, sehr viel Sondervermögen, sehr, sehr viel Ankündigung. Ja, man will dieses Geld vor allem jetzt ganz stark, also dieses öffentliche Geld, jetzt ganz, ganz stark noch mit privatem Kapital hebeln und so weiter und so fort. Die für mich entscheidende Frage ist aber, wie kriegen wir es denn wirklich in konkrete Transaktionen umgesetzt?
Aber vielleicht nochmal eben ganz kurz zu dem Hebeln. Ich glaube, es ist wirklich echt gut, dass die Bundesregierung und zwar beide Parteien verstanden haben, dass dieses Hebeln passieren muss. Ich mache nur mal die Rechnung auf. Immobilien kann ich natürlich immer noch am besten. Die 400.000 Wohnungen kosten 100 Milliarden pro Jahr und die energetische Sanierung dieser bestehenden Wohnungen kosten 120 Milliarden pro Jahr. Also allein die Wohnungswirtschaft könnte für 10 Jahre 2.200 Milliarden Investitionsbedarf aufrufen. So, wenn die Energiewirtschaft, ja, und das sind ja, das Programm ist ja für diese 500 Milliarden, die ja super viel Geld sind, ist aber für 10 Jahre und insofern ist die Energie so, nur das, die Wohnungswirtschaft bräuchte das Programm mal 4. Dann kommt die Energiewirtschaft hinzu, kenne ich mich jetzt nicht genauso aus, aber ich glaube, meine Kollegen von RWE und E.ON könnten wahrscheinlich die gleiche Rechnung machen und kämen auf ähnliche Summen. Dann haben wir die Autobahnen, die Brücken. Das heißt, wir haben einen immensen Investitionsbedarf. Im Vergleich zu dieser Auflistung des Gesamtbedarfs sehen dann die 500 Milliarden auf einmal wenig aus. Ich möchte deutlich betonen, das ist jetzt nicht hier eine Aufforderung, die Schuldenbremse nochmal zu weiter zu erhöhen oder aufzulösen. Das ist auch keine Undankbarkeit. Das ist, glaube ich, ein politischer Kraftakt gewesen, die 500 Milliarden zu mobilisieren. Mehr geht auch einfach nicht. Nur das zeigt halt eben, dass man diesen Investitionsstau, den wir in Deutschland haben, selbst mit 500 Milliarden nicht lösen kann. Und deswegen, dass das Leveragen halt eben mit das Hebeln mit privatem Kapital ganz entscheidend sein wird für den Erfolg des Programmes. Und deswegen, und das ist, glaube ich, schon mal eine wirklich auch Erkenntnis bei aller Kritik, die man bei der Bundesregierung immer hat. Es ist, glaube ich, wichtig, dass das verstanden wurde. Da sitzen offensichtlich dann doch Profis, die das verstanden haben und deswegen diesen Weg gehen wollen. So, jetzt zu deiner Frage, wie geht das?
Genau, wie gehen wir diesen Weg? Wie kommen wir von der Erkenntnis zu einer Lösung?
Und ich glaube, das Thema ist aus Sicht der Private Equity, kann ich nur sagen, es ist halt eben wichtig, dass man erstmal versteht, wie Deutschland funktioniert. Also wenn man so ein New Yorker Private Equity Investor ist und meint, man kann seine New Yorker Regeln einfach mal in Deutschland anwenden, dann wird das nicht so gut gehen. Das ist der Grund auch, warum ich bei KKR bin. KKR hat ein Team, was halt eben in Deutschland sitzt, wo Deutsche sitzen, die hier Boot on the ground haben. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Bedingung. Also überhaupt zu verstehen, was in diesem Land geht und was nicht geht, auch die Stimmung. Wir kennen immer noch die Diskussion der Heuschreckendiskussion, die wir ja auch noch haben hier, dass halt immer diese Stimmungslage aufnimmt, sich in dieser Stimmungslage bewegt und halt eben entsprechend Strukturen auch schafft und auch Verhalten entsprechend macht. Und ich muss sagen, das habe ich jetzt bei KKR in der Zeit, wo ich jetzt da bin, erlebt, das sind sehr verantwortungsvolle Menschen und das Thema mit den Heuschrecken passt irgendwie zu denen gar nicht. Und ich glaube, das ist eine erste wichtige Bedingung. Das zweite ist, dass wir allerdings dann auch auf der Seite der Politik im konkreten Beispiel bereit sein müssen zu sagen, ja, wir müssen levern, also wir müssen hebeln. Also der ein oder andere Minister, der einfach nur vom Finanzminister das Geld fordert, was er braucht, der muss halt eben in die Gedanken kommen und sagen, ein Fünftel kriege ich von Herrn Klingbeil und die anderen vier Fünftel muss ich mir am privaten Markt besorgen. Wenn wir so weit sind, dann haben wir das Problem gelöst. Und jetzt müssen wir halt eben, glaube ich, in den entsprechenden Ministerien zu diesem Umdenkprozess noch kommen.
Wie viel Kapital, privates Kapital, steht denn so nach deiner Einschätzung da wirklich zur Verfügung? Also man hat jetzt gesehen, Apollo hat sehr, sehr viel gemacht mit Vonovia, aber ja auch im Energiebereich haben sie ja auch viel getan. Wie viel Kapital in Summe steht denn für solche Strukturen oder halt auch US-amerikanisches Versicherungsgeld, über das wir jetzt ja gerade gesprochen haben? Hast du da so ein Gefühl, wie viel Kohle da zur Verfügung steht für Deutschland? Wie viel Appetit ist da?
Also ich glaube, der Appetit ist bei den Großen, insbesondere auch bei KKR, hoch. Wenn dann die Rendite stimmt, denn das ist, glaube ich, was für die deutsche Gesellschaft lernen muss. Also Kapital braucht halt eben eine Verzinsung. Wenn man in England ins Taxi steht, dann hat das jeder Taxifahrer verstanden. In Deutschland ist das halt eben noch nicht so richtig da. Aber wenn man das verstanden hat, ist, glaube ich, die Menge des verfügbaren Kapitals im internationalen Kapitalmärkten nicht das Problem, um das Thema zu machen. Und Deutschland hat halt eben, das muss man auch sagen, ist ja ein stabiles Land. Ja, wir sind überbürokratisiert, aber wir haben ja eine stabile, berechenbare Thematik. Wir sind eines der wenigen Länder, die noch ein AAA-Rating haben. Also insofern, es gibt viele Gründe, warum Deutschland hochattraktiv ist für den Kapitalmärkte. Und wenn wir das halt eben hinbekommen, durch intelligente Strukturen auch die Renditen abzubilden, ist, glaube ich, das nicht das Problem.
Welche Renditen sind da realistisch in Deutschland? Also jetzt aus der Private Equity Sicht gedacht.
Man kann ja die verschiedenen Fälle, wie jetzt das Versicherungsgeld finanziert wurde, anschauen. Das ist ja auch veröffentlicht. Bei Vonovia damals in einer schwierigen Situation in einer Range von 7. Es gibt ja auch Transaktionen im Energiemarkt, die niedriger sind. Also insofern sehr wettbewerbsfähiges Eigenkapital, ne? Weil Private Equity in Summe ist ja eher im zweistelligen Bereich. Insofern glaube ich, eine sehr wettbewerbsfähige Struktur hängt aber sicher von der einzelnen Transaktion ab.
7% oder niedriger hast du gerade gesagt, ne?
Genau.
Ja. Ja, das ist dann tatsächlich was, was nur über den Versicherungsansatz geht. Jetzt ist es aber ja nicht so ganz einfach, dass diese Strukturen, die ja immer am Ende irgendwie eine Partnerschaft zwischen einem Investor und entweder direkt der öffentlichen Hand, aber meistens ja noch zwischengeschaltet durch irgendeine halbstaatliche oder komplett staatsfreie Corporate-Struktur abgebildet wird. Und diese Partnerschaften, die sind ja auch nicht so das typische Private Equity Playbook. Private Equity hat ja eigentlich gern die Mehrheit, kann durchregieren und hat dann am Ende die Macht. So, das funktioniert in diesen Partnerschaftsstrukturen ja nicht. Da ist ja meistens die Kontrolle noch beim Corporate und Private Equity hat dann irgendwie einen Minderheitsanteil oder so, meistens, ne? So, das geht mal total gut. Es gibt aber auch in Deutschland ja auch schon Beispiele. Ich meine, General Atlantic zum Beispiel hat da nicht so gute Erfahrungen gemacht, glaube ich, in der letzten Zeit, wo diese Strukturen nicht so gut aufgegangen sind für den Private Equity Investor. Du kennst jetzt ja beide Seiten. Was ist da für dich absolut erfolgskritisch, sowohl, also wahrscheinlich auch vor allem bei der Strukturierung von so einer Partnerschaft, damit es am Ende aufgeht und der Investor seinen guten Schnitt macht und der Corporate auch damit zufrieden ist?
Also ich glaube, diese Diskussion, Kontrolle und wie du jetzt gerade sagtest, Macht, ich glaube, ich nehme das ein bisschen anders wahr, aber ich verstehe den Ansatz, ist natürlich bei der Infrastruktur in Deutschland, also bei das, was ich jetzt gesprochen habe, Mietmärkte, Energiemärkte, Autobahnen, Brücken, ist oder so anders. Was sind die alles regulierte Märkte? Wo es ja so oder so nicht darum geht, ich kann ja jetzt nicht die Miete nehmen, die ich will, sondern ich nehme die Miete, die reguliert ist und ich kriege die Netzentgelte, die halt eben reguliert sind. Insofern ist dieses Thema, es ist halt ein regulierter Markt, insofern ist die Gewichtsverlagerung so oder so anders, weil der Regulator halt immer mitspredet. Und deswegen ist dieses Thema jetzt Kontrolle immer auch nur bedingt relevant. Es sind ja sehr stabile Cashflows. Ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, dass wir, und da will ich ja jetzt auch zu beitragen, wir als Wirtschaft versuchen, der Politik zu erklären, was die Bedingungen sind, also was die Regeln sein müssen, die einfach aus dem System kommen, nicht als Regeln im Sinne von diktieren, sondern einfach, das ist die Logik, also das ist das Geld, das kommt daher, das sind die Anforderungen, die dieses Kapital hat, damit es nach Deutschland kommt, braucht es das. Und auf der anderen Seite, man entsprechend halt eben auch verstehen muss, dass Politik auch ihre Bedingungen hat, auch ihr Erfolg hat, also letztlich auch verkaufen muss, was hier passiert. Und halt eben letztlich auch eine Story braucht. Also zum Beispiel die Story braucht, die Brücke ist jetzt halt eben dadurch schneller fertig. Und deshalb eben gibt es da. Das ist eine Story, die ich der Bevölkerung erklären kann. Und deswegen mache ich jetzt so eine Struktur. Und ich glaube, diese Brückenbildung ist jetzt eine wichtige Aufgabe. Weil es sind dann sehr unterschiedlich. Ich komme mit einem kameralistischen System auf eine hochindustrialisierte Finanzwirtschaft. Das sind zwei sehr unterschiedliche Wege und das muss man zusammenbringen.
Mhm. Wie kriegen wir das hin?
Indem wir immer wieder neue Ideen generieren und miteinander reden.
Und
am Ende ist es de facto, das ist auch meine Erfahrung jetzt in den vielen Jahren gewesen, wo ich ja auch sozusagen als Vonovia-Chef immer wieder in der politischen Schusslinie war, am Ende ist es wichtig, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und ich glaube, es wird keinen Politiker geben, der sagt, der Buch hat mich in den letzten 13 Jahren irgendwann belogen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis für beide Seiten. Es kann nicht sein, dass wir hier kurzfristige Erfolge haben und damit irgendwie unsauber spielen, sondern ich glaube, die langfristige, saubere Spielvariante ist die richtige, die zum Erfolg führt.
Nochmal Stichwort Langfristigkeit. Als Investor, als Private Equity Investor gehe ich hier ja in, du hast es gerade schon gesagt, hochregulierte Bereiche auch rein, Immobilien, Infrastruktur, Straße, Schiene, whatever. Jetzt hat man natürlich einen groben regulatorischen Rahmen, der schon stabil ist, aber eine Bundesregierung wechselt nach 4 Jahren. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, teilweise sogar schon früher in der jüngsten Vergangenheit. Und die politische Richtung kann dann ja auch ganz schnell wieder kippen. Von investorenfreundlich zu nicht investorenfreundlich. Wie geht man denn da aus Investorensicht mit um, wenn ich eigentlich so ein langfristiges Commitment gebe, aber dann hier doch ein Stück weit politische Volatilität habe in Deutschland?
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Erfolgsfaktor, dass wir halt eben aus Deutschland als Gesellschaft und als Politik den Eindruck hinterlassen und auch glaubhaft den Eindruck hinterlassen, dass Regulierung berechenbar ist und stabil ist. Also das Schlimmste für den Standort Deutschland ist schnell ändernde Regulierung in unterschiedliche Richtungen. Übrigens auch in alle Richtungen. Also einfach stabile Regulierung. Sicher eines der wesentlichen Themen, damit wir genug Investitionen in diese langfristige Infrastruktur bekommen. Und dafür ist es natürlich auch gut, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt über die Regulierung. Also solange ich einen Dissens in der Gesellschaft habe, würde ich als Investor immer sagen, boah, ist ja genau die Gefahr groß, da wird jetzt jemand anders gewählt. Insofern ist es, glaube ich, im Interesse dieses Landes, dass wir bei den wesentlichen Regulierungen gesellschaftlichen Konsens hinbekommen, damit der Investor sicher ist, dass das auch über Legislaturperioden hinweg so gegeben ist. Und da helfen halt eben, ich komme jetzt wieder zu meinem Beispiel zurück, eine Vergesellschaftungsdiskussion in Berlin ist halt eben Gift für diese Diskussion. Und deswegen sollten wir uns als Land immer gut überlegen, welche Diskussionen wir führen und sollten, glaube ich, sehr berechenbar bleiben. Das ist eines der Erfolgsrezepte, wenn Deutschland sozusagen investieren haben will und sozusagen die Wirtschaft auch wieder in Gang kommen soll durch die Investitionen, dann liegt das daran, wird das dann erfolgreich sein, wenn wir Stabilität in den Bedingungen haben und die Leute auch glauben, dass der Stabilität langfristig erhalten ist.
Mhm. Also das politische Marktumfeld ist ja das eine. Wenn wir es nochmal gerade konkret auf den Immobilienmarkt gucken, wie schätzt du denn da jetzt gerade das Marktumfeld ein für einen Einstieg einen größeren Einstieg über diese Strukturen, die wir jetzt diskutiert haben von Private Equities? War ja ein sehr, sehr schwieriger Markt. Also wenn ich mir jetzt auch mal die Fremdkapitalseite angucke, der ganze Mezzaninmarkt im Immobilienbereich, wo auch Pensionskassen und Einrichtungen mit sehr, sehr schlechten Deals sehr, sehr viel Geld verloren haben, was ja auch gerade medial die Runde macht. Wie ist denn so jetzt deine Einschätzung zu der Verfassung vom deutschen Immobilienmarkt? Ist es jetzt gerade gut für einen Einstieg für Investoren oder haben wir die Krise noch gar nicht richtig durch?
Also vor 2 Monaten hätte ich gesagt, es ist hier ein super Einstieg, weil im Endeffekt die Korrekturen in den Preisen und in den Zinsen ja eigentlich gelaufen waren. Jetzt müssen wir natürlich sehen, ich glaube, das muss man ganz fairness aber sagen, was im Iran passiert, das weiß ja im Moment keiner. Das geht ja einen Tag hoch, einen Tag runter, mehrmals am Tag hoch und runter. Das führt natürlich zu Unsicherheit und führt natürlich auch zu Unsicherheit auf die zukünftige Zinsentwicklung. Und solange diese Unsicherheit da ist, wird es schwierig sein. Ich hoffe, dass das bald gelöst ist und dass wir halt eben dann eine klare Sichtweise wieder haben, was mit den Zinsen passiert. Wie gesagt, vor dem Iran-Krieg war ja die Sichtweise klar, die Zinsen werden langsam, aber sie werden langsam sinken. Und damit werden die Immobilienwerte leicht steigen. Und da war es eigentlich relativ klar, dass man so ungefähr am Bodenpunkt angekommen ist und man halt eben jetzt auch wieder investieren kann. So, der Iran-Krieg verändert die Situation. Langfristig allerdings bleibt natürlich die Notwendigkeit, Infrastruktur zu investieren, unabhängig vom Iran-Krieg, unabhängig von allem. Also der Bedarf, ne? Wohnungen, Infrastruktur, neue Brücken, bessere Schienen, ist ja etwas, was auf jeden Fall passieren muss. Und das ist ja immer meine These zu sagen, wenn ich etwas habe, was sozusagen von einem Megatrend gedeckt wird, weil es irgendwann passieren wird, weil es passieren muss, dann kann ich eigentlich in sowas besser investieren, als wenn ich nicht weiß, ob überhaupt noch der Bedarf da ist. Ich glaube, der Bedarf an Investitionen in Infrastruktur, den bestreitet niemand.
Mhm. Dann, also du hast jetzt ja auch in deiner neuen Rolle als Berater für KKA auch die Möglichkeit, da ein bisschen was zu bewegen. Deswegen abschließend mal noch so ein bisschen eine Glaskugelfrage. Wann sehen wir denn da von KKA den ersten Deal, der so ein bisschen deine Handschrift trägt?
Also ich bin ja nur Berater und insofern ist das sicher nicht eine Antwort, die ich geben kann. Aber die KKAs und auch andere sind ja immer wieder in Deutschland aktiv.
Also. So ein bisschen Glaskugel, also muss es nicht auf eine konkrete Adresse sein, die du nennst. Aber hast du so aus deinen Gesprächen, die du mit Investoren führst, die das auch mit KKA führst, so ein bisschen Gefühl, was dieses Jahr so dealseitig, volumenseitig oder so möglich sein könnte in Deutschland?
Naja, das wäre jetzt unseriös. Dafür habe ich auch nicht den gesamten Überblick. Aber ich betone noch einmal, der Bedarf, den ich ja vorhin aufgerechnet habe, der in mehrere tausend Milliarden Investitionsvolumina in den nächsten Jahren ist, der ist ja real da und den werden wir sind gut beraten, wenn wir den noch irgendwann decken.
Dann bin ich sehr gespannt, ob das amerikanische Versicherungsgeld dieses Jahr großvolumig seinen Weg in den deutschen Immobilienmarkt findet. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Danke, dass du den hier zum Podcast mal ein bisschen genauer erklärt hast. Und auch nochmal die Anekdoten zur Terra Firma und den Anfängen der Vonovia. Sehr, sehr spannend. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank, Philipp. Hat mich gefreut, hier zu sein.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch ein bisschen was mitgenommen, besser verstanden, wie dieser Versicherungsansatz funktioniert. Gebt mir gerne Feedback, freue ich mich immer drüber. Gebt mir Rückmeldung, welche Fragen ich nicht gestellt habe, wo ich noch fieser hätte nachbohren sollen, welche Themen euch noch interessieren. Schreibt mir einfach, freue ich mich drüber. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein gutes, schönes Wochenende und wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.